Also hallo und herzlich willkommen bei unserem ESC-Freiwilligen-Podcast. Wir sitzen hier in einer Viererrunde zusammen im Jugendbüro in Eupen und wir möchten euch jetzt einfach ein bisschen erzählen, wie es für uns so ist, als Freiwillige hier zu leben oder eben woanders zu leben als Freiwillige. Und ganz am Anfang möchten wir uns auch ein bisschen kurz vorstellen, ganz kurz und knackig. Ich bin die...
Das war schon eine Alliteration.
Ja, genau. Ich bin die humorvolle und höfliche Helene und ich komme aus dem wunderschönen Österreich, aus der Nähe von Linz. Linz ist ungefähr so groß wie Aachen. Und ich arbeite hier im Kindergarten in Hauset als Freiwillige.
Jo. Okay, ich bin der ausgeglichene Alex. Ja, das war's. Ich komme aus Wiesbaden, aus Deutschland und ich arbeite im Staatsarchiv hier in Eupen. Ja, bitteschön, ich gebe weiter.
Ich bin der junge und jubelnde Jeremy. Ich komme aus Wallhorn, hier aus Belgien und bin ehemaliger Freiwilliger. Ich habe meinen Freiwilligendienst in der Bretagne, in Frankreich, in Saint-Brieuc gemacht.
Okay, hey, ich bin Paula, die positive Paula. Und genau,
Power
ich komme.
Paula.
Power Paula.
Power
oh, das ist,
Paula.
Das ist auch gut. Ich komme aus der Nähe von Ulm, also im Süden von Deutschland. Und ich arbeite hier jetzt im ZFP, also in einer Förderschule in St. Veit. Genau, und jetzt geht es hier eben, wie schon Helene vorhin gesagt hat, um unseren ESC, also eben auch vor allem darum, wie wir überhaupt hierher gefunden haben. Und es war ja auch bei allen ziemlich anders, haben wir vorhin schon rausgefunden. Und jetzt bei mir war es so, dass ich schon immer eigentlich ins Ausland wollte, nach dem Abi. Und dann habe ich eben über Umwege hier von diesem ESC erfahren und mich dann eben hier beworben, weil ich das Projekt sehr spannend fand. Und dann, genau, bin ich auch genommen worden und dann irgendwie so in Ostbelgien gelandet.
Ja, bei mir war es eigentlich ganz ähnlich. Der eigentliche Grund, warum ich hier bin oder warum ich hier gelandet bin, ist meine Schwester. Dankeschön an dieser Stelle dafür. Die hat das nämlich auch gemacht. Die, also nicht keine ESC, aber die ging nach ihrer Matura nach dem Abi ins Ausland und ich war da 11 Jahre alt und seitdem war für mich klar, ich mache das auch und ich habe mich dann einfach umgehört und beworben. Ich habe dann hier mich direkt eben beim Kindergarten in Hause beworben und das Projekt an sich hat für mich einfach so perfekt gepasst, weil es halt mit Kindern ist und aber nicht irgendwie sehr speziell oder so, sondern einfach nur ein Kindergarten und jo, das war so easy eigentlich.
Bei mir war es auch meine Schwester. Es Krass. Sind die Schwestern.
Immer die Schwestern.
Influencer-Schwestern. nee. Aber danach, also meine Schwester hat ein FSJ gemacht, aber ja, doch ein bisschen beeinflusst dadurch, dass ich das auch machen möchte, bin ich dann rein zufällig, als wir mit der Schule mal auf einer Exkursion waren in einer Gedenkstätte in Buchenwald in Weimar, hatten wir eine Rundführung und dann habe ich einfach nachgefragt, ob man eigentlich in solchen Einrichtungen ein FSJ machen kann und die Frau hat mich dann weitergeleitet an die Organisation ASF, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und dann ja bin ich hier gelandet, letztendlich nach einem Auswahlseminar und so weiter und nach einer Bewerbung in ganz kurzer Fassung, aber ja, letztendlich ist ja das, was ich jetzt im Archiv mache, auch sowas Ähnliches. Ja, es ist jetzt keine richtige Gedenkstätte, aber man macht ja auch sehr viel Geschichtliches. Was hast du eigentlich gemacht in deinem Projekt? Also was für eine Ausrichtung hatte das?
In meinem Projekt ging es um die Europäische Union und um die Mobilität. Das heißt also erstmal kam ich zu meinem Projekt, in dem ich in der Sekundarschule vom Freiwilligendienst gehört habe, die der Infotreffen in Eupen kam nämlich zu uns in die Schule und hat das vorgestellt.
Ah, okay.
Dann habe ich aber erstmal nicht den geplant gehabt, nach dem Abitur ins Ausland zu gehen. Habe erstmal studiert in Lüttich und zwar Mathematikwissenschaften. War aber ein sehr trockenes Studium für mich und ich habe ziemlich schnell bemerkt, dass ich das nicht weitermachen wollte. Weswegen ich viel Zeit gehabt habe zu überlegen und auch mich schon dafür für diverse duale Studiengänge beworben hatte, weil mich das sehr stark interessiert hatte. Aber mich letztendlich dafür entschieden habe, erstmal was machen zu wollen, wozu ich später keine Möglichkeit vielleicht mehr habe. weil ich mir gesagt habe, okay, jetzt kannst du noch ins Ausland gehen. Du kannst es nie bereut haben, es nicht gemacht zu haben, sage ich jetzt mal. Und deswegen bin ich dann zur Sendeorganisation gegangen und habe mich dann für Projekte beworben.
Aber man kann ja auch nach dem Studium ein Auslandsjahr machen.
Das ist richtig.
Bis 30, oder?
Ja.
Also, ja.
Dass wir das wissen.
Aber
naja, jedenfalls gibt es ja hier in der Eifel die ganzen Freiwilligen, die haben alle schon fertig studiert. Da sind ein paar Psychologen zum Beispiel unterwegs, die jetzt im Roten Kreuz Asylzentrum arbeiten. Und ja, auch bei den anderen Leuten aus dem ESC, die wir bei den Seminaren kennengelernt haben, die haben auch alle
schon studiert, ja.
Ja, genau. Ich denke, das kann man auch in Deutschland so machen. Es ist nur recht verbreitet, dass man nach dem Abitur das macht.
Ja, ich glaube auch. Da hat man halt gut ein Jahr Zeit, um sich mal zu orientieren, also, was man machen will mit seinem Leben.
Ja, und so. Auch mal aus der Schule und aus dem ganzen Bildungsding rauszukommen.
Ja,
bei uns, also in Österreich, gibt es für die Jungs immer noch eine Wehrpflicht.
Ja.
Für die Mädchen
schön.
Nicht. Ja, schön. Und darum machen das halt total viele Mädchen. Sie halt so wie ich dann nach der Schule, was anderes machen, wo halt die Jungs die Wehrpflicht haben. Aber ich glaube, das ist halt, also wenn man dann schon studiert hat und irgendwie schon ein Leben sich aufgebaut hat, glaube ich, ist es total krass, dann nochmal in ein anderes Land zu ziehen.
Naja, nach dem Studium hast du ja noch kein Leben.
Ja, aber die Situation kann dann ganz anders sein als zuvor. Und genau das ist es.
Also ich weiß nicht, wenn ich studiert habe, dann, also ich stelle mir das halt so vor, dann bin ich halt schon irgendwie auch noch mehr da verwurzelt, wo ich studiert habe, als jetzt nach der Schule.
Also ich würde es noch ein zweites Mal sogar machen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, so nach dem Studium nochmal ein Auslandsjahr, warum nicht? Aber
ich denke mir, vielleicht will man auch irgendwann mal dein Geld verdienen, wenn man schon lange studiert hat und so, und dann will man irgendwann auch mal vielleicht richtig ins Berufsleben reinkommen und dann seine Karriere beginnen. Ja. Wie war das eigentlich bei euch, als ihr dann hergezogen seid hier oder bei dir nach Frankreich? War das arg anders da, kulturell?
Also die französische Kultur ist der unseren ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Wenn man jetzt mal den Vergleich zu afrikanischen, asiatischen Ländern zieht. Mhm. Aber generell war es so, dass von der Kultur her, erstmal hat es mich überrascht, dass dort überall Crêperien standen, also das heißt, man grillt doch.
Ja, Frankreich, glaube ich auch gerade.
Beziehungsweise, was bei uns die Fritüren sind, ist in Frankreich sind die Crêperien. Da kriegt man nämlich dann entweder Crêpe oder Galette. Galette ist sozusagen der Pfannkuchen in salziger Version. Das heißt, das erstmal mit herzhaftem, also Schinken, Eiern.
Mhm.
Genau. Und hat mich durchaus verblüfft. Aber es war vor allem meine Wohngemeinschaft, wo ich dann mehr Einblick in andere Kulturen gefunden habe, weil ich mit einem Tunesier und einem Spanier zusammengelebt habe. Mhm. Der Spanier kam aber von Gran Canaria, also von einer kleinen Insel. Und ja, das war tatsächlich so, zum Beispiel, was mich wirklich dann überrascht hat, war, dass man frühestens um 23 Uhr abends zu Abend gegessen hat. Und was bei ihnen aber ganz normal in den südlichen Ländern was die Kultur angeht, ja.
Das würde ich mal interessieren, generell an alle. Gibt es, oder jetzt fange ich mal mit dir an, gibt es irgendetwas, was du aus Belgien mitgenommen hast? Was dir praktisch aus der Heimat so gefehlt hat? Mayonnaise oder sowas?
Nee, Mayonnaise habe ich nicht mitgenommen. Ich hatte darüber nachgedacht, eine Fritteuse mitzunehmen, aber das kannst du nicht.
Eine ganze Fritteuse? Nein. Wenn, dann bitte so eine Industriefritteuse.
Genau, das war nicht, also auch nicht seriös dann gemeint, das war dann eine Spaß. Aber ich hab die Flagge, unsere belgische Nationalflagge mitgenommen und auch in meinem Zimmer aufgehangen. Das musste sein, das habe ich mir gesagt, um ein bisschen Heimat auch dabei zu haben. Aber ich habe vor auch zwar versucht, meine Mitbewohner davon zu überzeugen, dass wir uns, dass wir zusammenlegen, um uns eine Fritteuse zu kaufen, aber dazu kam es dann nicht. Und so schlimm war es dann auch nicht, aber mein Frittenkonsum ging schon etwas runter, ja.
Also verstehe ich jetzt nicht, wie man vom belgischen Frittenkonsum runtergehen kann, das ist so wenig.
Wöchentlich. Aber du hast
Frittenfreitag.
Du hast jetzt aber auch keine Österreich-Flagge mitgebracht, oder?
Nee, ich habe mein Dirndl dabei.
Ah, dein Dirndl, stimmt.
Ich habe mein Dirndl dabei. Ich hatte das auch im Kindergarten schon mal mitgebracht und so.
Mhm.
Es wäre dann so, wie wenn ich eine was kann ich aus Österreich mitnehmen statt einer Fritteuse?
Manna-Backofen. Einen richtigen, einen Industrie-Manna-Backofen.
So, ja. So ein Kaiserschmarrn, Schaber. Nee, so ist es nicht.
Ich glaube, ich habe gar nichts wirklich mitgebracht, was es jetzt hier nicht auch gäbe.
Oh.
Also ich überlege gerade, aber mir fällt echt nichts ein.
Das Gute ist ja, dass wir auch nach Aachen fahren
ja,
können.
Ja, genau. Also Deutschland ist ja echt nicht weit weg.
Ja, eben. Aber wenn du nach Aachen fährst, was kaufst denn du dann? Was ist in
DM.
Belgien nicht? Ja, DM.
Ich gehe zu DM.
Du?
Ja.
Ganz viele DM-Produkte. Wenn ich in Aachen bin, kaufe ich mir immer eine Flasche Mate-Tee. Club Mate.
Ja.
Weil das gibt es hier nicht.
Ja, das kaufe ich mir auch in Aachen nicht. Keine Ahnung.
Ja.
Nee, ich muss nur in den DM. Also, dass es hier keine Drogerien gibt, fand ich schon irgendwie so ein bisschen so ein Kulturschock am Anfang.
Ja, ich weiß auch noch, als wir das, also als ich hergekommen bin, hatten wir auch ein Seminar, so ein Willkommensseminar mit ASF. Und da war das dann auch so, dass ich, also warte, ich bin einen Tag davor hier angekommen, habe meine ganzen Sachen abgeladen, bin dann da weitergefahren. Und dann habe ich natürlich alles vergessen, so Rasiersachen, Seife und so weiter, also die ganzen Drogeriesachen. Mhm. Und hab dann so gefragt, ja, wo kann man das denn hier kaufen? Und dann meinten die, ja, ich weiß nicht, wo kauft man denn sowas in Belgien? Und die beiden, die das Seminar geleitet haben, wohnen schon seit 15 Jahren oder so in Belgien. Dann irgendwie so, ja, ich muss mal überlegen, wo ich das kaufe. Ja, ich glaube im Supermarkt, oder? Und dann war der Supermarkt aber so 2 Kilometer außerhalb. Ja.
Ja, ich glaube, die meisten hier fahren nach Deutschland, wenn sie irgendwie sowas brauchen, einfach nach Aachen.
Mhm. Ja, der DM ist sehr beliebt bei Ostbelgern. Also.
Ja. Ja, das stimmt. Die waren auch alle auf der Arbeit sehr aufgeschmissen oder was heißt aufgeschmissen, immer sehr verunsichert, ob sie jetzt nach Deutschland fahren dürfen oder nicht mit den ganzen Grenzbestimmungen und waren dann immer richtig froh, als die es doch konnten.
Ja, ich finde es generell irgendwie auffällig auch in Belgien, dass es so vernetzt ist mit den Nachbarstaaten, also jetzt nicht nur mit Deutschland, das hat in der DG, wo wir halt jetzt sind, aber dann ja auch mit Frankreich, also die Wallonie mit Frankreich und dann
Luxemburg und die Niederlande.
Genau.
Nach Maastricht fährt eine Kollegin auch fast jedes Wochenende.
Ja, voll. Also das ist was ich halt auch von mir zu Hause. Ich komme halt so aus dem Dreiländereck Österreich, Tschechien, Deutschland und das kenne ich eigentlich gar nicht so krass. Also, dass man da jetzt nach Deutschland fahren würde, irgendwas einzukaufen, das ist gar nicht. Also, das finde ich auch irgendwie, ja, fand ich am Anfang irgendwie komisch, ehrlich gesagt, weil halt dann fährst du nach Belgien und dann aber doch wieder nach Deutschland, um mein Duschgel zu kaufen. Ja.
Ja, ums Eck dann.
Ums Eck. Ja, genau.
Ums Dreiländereck. Aber was meinst du, woran das liegt?
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, auch in den Sprachen.
Ah ja.
Also so auch, ich spreche auch Deutsch zu Hause, aber mein Dialekt. Und das ist halt das, was mich auch stark von jetzt Bayern unterscheidet. Auch wenn die Bayern ja auch Dialekt sprechen, aber es ist halt nicht dasselbe, es ist nicht das Gleiche. Weil ich glaube, dass das schon einen großen Unterschied macht, die Sprache. Ich fand das auch anfangs, ich habe ja im Kindergarten bei uns sind ja dann Kinder, die aus Deutschland sind, welche, die hier aus der DG sind, aber auch welche, die in französischsprachig aufwachsen. Und ich hatte dann echt also Probleme damit, die Sprachen die Namen auszusprechen und dann auch die Nachnamen. Also ich habe auch eine Kollegin immer mit dem falschen Nachnamen angesprochen. Ich glaube 2 Monate lang, weil ich das nicht ausspreche, also nicht wusste, wie man es ausspricht, ob es jetzt Französisch ist oder Deutsch oder so.
Ja, manchmal bei den im Archiv, wenn ich da Anfragen bekomme und dann den E-Mails antworten soll, weiß ich auch nicht, ob ich mit Herr oder Frau anreden soll, weil das französische Namen sind und ich keine Ahnung habe, was sie oder ob die überhaupt ein Geschlecht haben. Naja.
Ja.
Aber apropos Dialekt, wie fandest du dann den Eupner Dialekt?
Also für mich ist ja gar nicht so anders wie dann Hochdeutsch. Also ich glaube auch, dass ich jetzt, auch wenn ich meinen Dialekt nicht mehr, also abgelegt habe oder hier ablege, dass ich dann schon dieses Eupner Hochdeutsch spreche, diesen Eupner Dialekt und den auch drinnen habe und für mich das dann mein ganz normales Hochdeutsch ist. Also das ist so, glaube ich, ich habe halt hier auch eine neue Sprache gelernt, obwohl ich mein ganzes Leben lang schon Deutsch spreche. Also so fühlt sich das an für mich.
Ja, ist ja wie eine Fremdsprache für dich, hast du gemeint.
Ja, voll. Also ich spreche ja dann komplett anders. Also dann
ist
alles anders, auch wenn es immer noch Deutsch ist.
Aber also du willst jetzt hier nicht deinen Dialekt vormachen.
Das?
Den müssen wir nicht, wir können weitermachen.
Ja, also so hin und her switchen ist ein wenig schwierig. Da bin ich auch ein wenig schwach damit. Ja.
Was eigentlich für dich in Frankreich? Sprichst du gut Französisch dann?
Ja, also es war schon bereits zuvor so, dass dadurch, dass wir aber die 12 Jahre in der Schule bereits Französischunterricht hatten, dass wir doch eigentlich eine gute Basis haben sollten. Dem ist aber trotzdem bei vielen nicht so, weil dafür für die Quantität an Unterricht, die wir haben, fällt es vielen trotzdem noch immer schwer, sich auszudrücken. Und das war auch bei mir der Fall, dass ich immer noch zum Teil diese Hemmschwelle hatte, dass ich vielleicht die Kenntnisse hatte, den Wortschatz, aber nicht frei sprechen konnte, ohne im Kopf sozusagen alles eins zu eins zu übersetzen quasi. Deswegen, das war auch mit einer meiner größeren Intentionen, wo ich mir gesagt habe, wenn ich in Belgien studieren möchte danach wieder, dann wäre es schon vorteilhaft, dass die Sprache kein großes Hindernis mehr sein sollte und dass ich mich frei ausdrücken kann, ohne großartig nachdenken zu müssen. Deswegen, ja, das geht aber wirklich schnell, wenn man dann vor allem, wenn man schon Vorkenntnisse hat, dann die ganze Zeit mit der Sprache vertraut ist, in diesem sogenannten Berliner Linguistik, wie die Franzosen es so gerne nennen, drin ist, dann, ja, dann geht das schnell.
Das war so eine Sache. Bevor ich nach Belgien gekommen bin, dachte ich immer, dass alle Belgier komplett auf Muttersprachenniveau viersprachig sind, wenn man jetzt noch Englisch dazu nimmt. Ja, nee. Wenn man, sagen wir mal, man ist im Europaviertel aufgewachsen und hört die ganze Zeit Englisch. Und das ist ja überhaupt gar nicht so. Und ich fand das interessant. Irgendwann ist das dann so, hat es dann so Klick gemacht und dann so, es gibt echt viele Ostbelgier, die nach Deutschland oder nach Österreich studieren gehen. Und das ist dann auch immer irgendwie so eine Entscheidung, ob man jetzt nach Lüttich gehen möchte und sich für das Französische praktisch entscheidet oder nach Deutschland, ne?
Genau.
Ja.
Und das ist für viele Ostbelgier auch erstmal eine Riesenhürde, in Belgien zu studieren, an der Universität oder Hochschule dann, alleine auch wegen der Sprache
zum Beispiel. Ist es ja trotzdem noch eine Zweitsprache für euch, oder?
Ja, genau. Es ist eine Zweitsprache für uns. Und dadurch, dass wir auch wirklich im täglichen Kontakt sind mit französischsprachigen Personen aus der Wallonie, sind wir auch mit der Sprache vertraut. Aber trotzdem unter uns, in der Familie, unter Freunden, sprechen wir immer noch Deutsch. Und dennoch, wenn man Bezug zu den anderen Belgiern nimmt, sage ich jetzt mal zu den Wallonen insbesondere, die Personen aus Flandern, die können auch relativ gut Französisch, sage ich jetzt mal verhältnismäßig. Aber wenn es sich bei Wallonen genauso wie Franzosen auch um Fremdsprachen geht,
ja.
Schwieriges Thema. Also das ist wirklich in Belgien, in der Wallonie ist es bei vielen so, dass die Niederländisch als Zweitsprache haben dann oder beziehungsweise Flämisch, aber Niederländisch lernen. Aber das Niveau dann nochmal zum Teil niedriger ist wirklich als unser französisches Niveau, sage ich jetzt mal. Weil die Franzosen und die Belgier, die bestehen gerne auf ihrer Sprache. Und auch als ich da in der Bretagne war, das ist ja wirklich abseits jedes Nachbarlandes, also jeder anderen Sprache, bis auf Bretonisch dann, aber das ist eine Sprache, die sehr veraltet ist und nur noch von wenigen gebraucht wird. Und auch dort ist man auf Fremdsprachen eher weniger gut zu sprechen, sage ich jetzt mal.
Ja, ist dann schon krass, irgendwo auch dahin zu kommen und dann halt nur irgendwie mit der Sprache sprechen, also nur die Sprache sprechen zu können, auch nicht mit Englisch so jetzt nicht weit zu kommen.
Mhm. Ja, genau. Aber das ist effektiv so, dass in jedem freiwilligen Land ist es eigentlich so, auch unter den Freiwilligen, dass man auf Englisch miteinander kommuniziert, ja, weil man die Landessprache halt noch nicht kann, bei vielen. Und und wenn man dann in Frankreich kommt, das ist genau wie die Seminare auch hier in Belgien, dann bestehen die Franzosen darauf, dass die Seminare auf Französisch und nicht auf Englisch stattfinden, wie es eigentlich in jedem anderen Land ist. Und nur dann auch auf Englisch übersetzen, wenn es dann gar nicht geht. Und bei mir war es aber so, dass die anderen Freiwilligen bereits, was mich gewundert hat, schon ein sehr gutes Französischniveau, gutes bis sehr gutes Niveau hatten und ich nur 2, 3 vereinzelte Leute dort vor Ort hatte, die wirklich noch gar keine Französischkenntnisse hatten. Also das hat mich schon stark verwundert gehabt, weil ich dachte erstmal, ich hätte einen großen Vorteil den anderen gegenüber, aber au contraire, so war es nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch, also ich hatte ja auch die letzten 4 Jahre in der Schule in Österreich Französisch. Also halt eben die letzten 4 Jahre, das ist halt, ich meine, jetzt nach einem Jahr, glaube ich, kann ich weniger Französisch als jetzt vor einem Jahr. Aber das ist halt, ich glaube, also ich hätte mich da auch durchschlagen können mit meinem Schulfranzösisch, weil das ja dann trotzdem auf B1-Niveau ist. Und wenn du dich dann entscheidest, nach Frankreich zu gehen, wo man ja dann schon ahnen kann, dass man mit Englisch nicht weit kommt, dann macht man das ja auch nur, wenn man Französisch schon kann oder zumindest so halbwegs kann.
Ja, ich hatte die Auswahl zwischen, also die Organisation hat hauptsächlich europäische Länder und halt noch so Israel, Russland, USA. Und dann habe ich mich auch, ich glaube für Frankreich habe ich mich gar nicht eingetragen, weil die Sache war, dass Französisch irgendwie vorausgesetzt wurde, wenn man das halt in der Schule hatte und dass dann gesagt wurde, ja, wenn du nach Frankreich gehen möchtest, musst du dir halt Französisch irgendwie selbst beibringen, wenn du es nicht kannst, weil du halt ja die Möglichkeit hast, in der Schule zu haben. Dann habe ich das nicht genommen, aber dann halt Belgien. Eigentlich in der, also mit der Erwartung, nach Brüssel in ein englischsprachiges Projekt zu kommen oder nach Flandern. Und ich muss sagen, so im Nachhinein, zum Glück bin ich hierher gekommen, weil ich hier einen Französischkurs habe. Ne? Und ich glaube, also ich hatte davor nie Französisch und jetzt bin ich in einem B1-Kurs, dank Bubble. Na, dürfen wir das eigentlich? Ist das eine Produktplatzierung? Dank Bubble und Duolingo.
Manna war auch schon eine Produktplatzierung vorhin, also.
Manna-Schnitten.
Manna-Schnitten.
Okay. Aber ihr habt ja auch das Online-Programm vom OLS, oder?
Ja.
Über das Sprachenprogramm.
Haben wir das einmal drin gelernt?
Ich mach's halt nicht, weil ich meinen Französischkurs in Präsenz habe. Okay. Dann
ist es umso effizienter und mir ging's genauso.
Ja, aber ich denke, es ist, wenn man, zum Beispiel kenne ich viele aus dem ESC, die halt nicht die Möglichkeit haben, in einem Kurs zu gehen und die auch nicht wirklich Lust haben, das dann digital zu machen und dann lieber mit sowas lernen. Es ist ja trotzdem ein Programm, also mit einem Kurs dahinter. Ich meine, ich habe ja davor auch Bubble benutzt. Das hat auch gut geklappt. Ich würde auch auf jeden Fall, wenn man nach Eupen kommen möchte und Französisch lernen möchte, davor irgendwie Basics lernen, damit man in den höheren Kurs kommt in der im RSI.
Ja, oder generell, also wenn man halt wohin geht, dass man dann schon ein bisschen sich davor überlegt, welche Sprache spreche ich da und dann vielleicht davor schon, wenn man halt die gar nicht kennt. Weil ich glaube, so auch die einfachsten Dinge, wie jetzt einfach mit dem Bus zu fahren oder so, wenn ich halt die Sprache gar nicht spreche, dann ist es irgendwie schon, denke ich, richtig schwierig.
Ich weiß noch, meine Schwester hat mir das einmal erzählt, sie war in Kolumbien in einem Kinderheim und sie hat, ich weiß nicht, sie hat davor, glaube ich, auch Spanisch nur so ein bisschen gelernt. Jedenfalls musste sie dann in der Küche aushelfen und die Köchin hat dann so gesagt, ja, geh jetzt in die Vorratskammer, bring das mit, das mit, das mit, das mit, Gemüse und Früchte und alles aufgezählt und dann ist sie zurückgekommen mit komplett falschen Sachen und die hat sie dann so richtig ausgelacht und ist dann mit ihr nochmal in die Vorratskammer und ihr alles gezeigt. Also, ich denke, selbst die beste Vorbereitung bringt einem manchmal nichts. Also jetzt im Archiv spreche ich auch manchmal Französisch mit manchen frankophonen Kolleginnen und dann gehe ich so, also reden wir und danach gehe ich weg in meinem Büro und 5 Minuten später fällt mir so ein, was habe ich denn da für einen Scheiß geredet? Ich habe jetzt, keine Ahnung, statt Cess habe ich Dissis gesagt oder so. So, warum sage ich sowas Dummes?
Ja, ich kann jetzt, also im Kindergarten singen wir mit den Kindern ganz oft Französisch. Also französische Kinderlieder oder zählen auf Französisch in allen möglichen Varianten. Kann ich jetzt auf jeden Fall bis 20. Dann, ja, aber das finde ich, aber ich glaube, das sind dann die Sachen, wo man dann draus lernt. Ja, bis 20
zählen kann ich auch. Die Sache ist, dass es halt so aus dem FF kommen muss.
Ja.
Ja.
Das ist, also eben bis 20 kommen die jetzt aus dem EFF.
Ja, das ist gut.
Mit mir auf der Arbeit sprechen wir eigentlich nur Deutsch. Wir haben jetzt angefangen, ein Kinderlied zu lernen auf Französisch, aber sonst, also brauche ich eigentlich gar kein Französisch da. Ich dachte, ich kann mein Französisch ein bisschen verbessern in dem Jahr hier, weil ich hatte eigentlich 5 Jahre Französisch in der Schule und bin jetzt seit 3 Jahren eigentlich gar nicht mehr gesprochen. Und ja, also ich bin deutlich schlechter als damals auf jeden Fall. Und ich dachte, vielleicht kann ich wieder ein bisschen hier reinkommen und so, aber irgendwie gar nicht. Ich habe auch nicht gelernt. Ich habe Spanisch versucht zu lernen am Anfang hier im RSI.
Ja.
Aber dann ist alles online und dann hatte ich auch die Motivation irgendwann nicht mehr.
Das war auch ein Fehler, oder?
Spanisch?
Ja.
Ja, ich wollte ja eigentlich noch nach Südamerika gehen, nach dem Jahr hier dann, weil ich dachte, mit Corona wird es dann bestimmt besser und so. Aber ja.
Ja. Ich finde, das hängt immer stark von dem Projekt ab und was man so sich an Möglichkeiten sucht und die ergreift.
Ja, glaube ich auch, ja.
Ich glaube, also so generell Möglichkeiten ergreifen ist was, was ich in dem Jahr total viel gelernt habe. Für mich, also so alles, was mir geboten wird, alleine, dass ich heute hier sitze und diesen Podcast mache, das ist halt eine Möglichkeit, die ich sonst wahrscheinlich nicht hätte. Und das einfach anzunehmen und Ja zu sagen dazu, das ist also was, was ich abseits der Sprache, die ich ja nicht gelernt habe, aber irgendwie schon, aber so, dass ich halt, ja, für mich total gelernt habe hier.
Ja, habt ihr denn sonst noch was mitgenommen aus dem Freiwilligendienst?
Ich glaube, total viel. Ja. Ich glaube, man nimmt mega viel mit von so einem Jahr. Also allein, dass man jetzt so zumindest, ich habe zum ersten Mal alleine gewohnt dann und allein davon nimmt man ja schon total viel mit. Dann eben die anderen Kulturen auch, mit denen man dann zusammenkommt. Ja, die On-Arrival-Trainings zum Beispiel oder halt, dass man da Menschen kennenlernt, neue. Also ich denke, man wird auf jeden Fall viel offener für andere Kulturen auch.
Ja, ich glaube auch. Und dass da auch so eine Feinfühligkeit und ein Verständnis für andere Kulturen entsteht, dass so, wenn ich nur darüber lerne in der Schule oder so, dass das nicht entstehen würde. Mhm. Weil so komme ich ja wirklich mit Leuten in Kontakt, die jetzt aus Spanien sind oder hier Belgier. Und das ist dann versteht man, glaube ich, auch besser, warum manche Leute manche Sachen machen.
Absolut. Das ist auch richtig interessant. Auch auf einem der Seminare habe ich Personen kennengelernt, die aus Mitgliederstaaten, also aus Russland, Tunesien zum Beispiel kamen, von der EU, aber nicht in der EU selber drin sind und deswegen ein Visa brauchen, ein Visum, um diesen ESK machen zu können, diesen Freiwilligendienst. Und dass diese Personen teilweise, je nachdem aus welchen Bedingungen man kommt, das als Riesenchance nutzen, sich später auch in diesem Land eine Arbeit zu suchen, weil sie das nicht wie wir sozusagen als schöne Erfahrung sozusagen wahrnehmen, sondern wirklich um Arbeit zu finden, um sich dort ein Leben aufzubauen.
Aber ich kenne auch
weil man
viele
bessere Bedingungen hat.
Ich kenne auch viele ESC-Freiwillige aus Europa, aus europäischen Ländern,
das auch,
die trotzdem dann sagen, ich würde gerne in Belgien bleiben.
Genau.
Aus allen möglichen Gründen.
Ja.
Wahrscheinlich sind es die Fritten.
Das wird sein.
Das wird sein.
Und das Bier.
Ja, das ist aber in Österreich.
Oh Mann, wie viele Fritten wir schon gegessen haben.
Jeden Freitag. Freitag ist Frittentag. Das finde ich auch krass. Unsere Kinder lernen im Kindergarten, dass Freitag heißt, wenn es Freitag Fritten gibt.
Mir hat mal jemand erzählt, die Person fährt nicht gerne nach Belgien, weil sie weiß, wenn sie nach Belgien zurückkommt, ist sie dicker. Aufgrund von Mayonnaise, Fritten, Bier und Schokolade.
Ich glaube so, das typische Essen von dem Land ist nie gesund.
Also, oh ja, das stimmt.
Also wenn ich da in Österreich denke, hast du Kaiserschmarrn, Schnitzel, Apfelstrudel, Sachertorte, Spätzle.
Ja.
Brezeln.
Weißwürste.
Oh ja, Weißwürste. Das kann nicht gesund sein.
Ja, also ich glaube, Essen ist auch was man so mitnimmt.
Ja,
ich
gehe auch immer. Eine Sache hatte letztens einen Gedanken. Und zwar gehe ich öfter in den Kolreuth und da gibt es ja immer diese Mengenrabatte. Da steht dann immer so, das Ding kostet 1,95 Euro und ab 5 Stück kostet es nur noch 1,60 Euro. Und ich denke mir jedes Mal, ich kaufe nur für mich alleine ein. Ich habe keine große Familie. Das nützt mir eigentlich überhaupt gar nichts. Und letztens kam mir sogar der Gedanke, wenn ich hier wegfahre, nach Hause, dann kaufe ich so 50 Schokoladentafeln ein und dann kriege ich die super günstig.
Natürlich. Du hattest ja am Anfang gefragt, was wir von zu Hause mitgenommen haben. Ich würde gerne wissen, was ihr jetzt von hier mitnehmt nach Hause. So als kleiner Abschluss.
Ich habe einmal, als Weihnachten war, habe ich ein Sixpack Bier mitgebracht. Das mache ich nicht nochmal. Das war so schwer.
Ja.
Ich glaube, es wird jetzt irgendwas Kleines sein. So eine Praline für jeden. Also pro Person meine ich. Das sollte reichen, mehr nicht.
Also ich habe auch, als ich aus Frankreich zurückkam, einige Spezialitäten mitgenommen für meine Familie. Unter anderem auch Muscheln gesammelt am Meer. Dort hat man nämlich, ich war quasi direkt am Meer dran, wirklich große Muscheln gehabt. Cidre, auch sehr bekannt für die Normandie und die Bretagne. Und das war dann auch erstmal, ich glaube, 2 Flaschen habe ich mitgenommen, noch zusätzliche im Gepäck, die haben schon gut Stauraum auch weggenommen.
Eben.
Und ja, es war dann vor allem, dass ich Weihnachten sozusagen, als ich zurückkam, gut Geschenke eingekauft hatte und die mitgenommen hatte, weil ich dann weniger Gepäck hatte, als ich dann ganz zurückkam. Ja. Und ansonsten gab's auch noch viele Sachen, eine Weinflasche natürlich auch. Und ja. Das wären so die Sachen.
Ein Vorfreiwilliger von mir wurde abgeholt mit dem Auto und hat sich einen Sack Frittenkartoffeln mitnehmen lassen. Das mache ich nicht.
Das ist schon extrem. Also, aber finde ich gut.
Ja, ich war ja auch schon 2 Mal zu Hause jetzt und dann habe ich eben auch was mitgenommen, also Schokolade halt jedes Mal und auch für Weihnachten dann Bier. Und meine Eltern werden mich abholen am Ende von dem Jahr und dann werde ich, glaube ich, auch den Kofferraum ziemlich mit dem belgischen Bier voll machen.
Na. Nee, also ich nicht mit Bier. Ich muss sagen, ich bleib meinem Kaiser treu, meinem Kaiserbier, beim österreichischen. Aber so, für mich wird es, glaube ich, Spekulatius-Creme werden, die ich mit nach Hause nehme. Nehme ich dann auch.
Und dieses Sirup, dieses
Liège-Sirup.
Ja, also das gibt es tatsächlich bei uns was Ähnliches. Also, aber so, ja.
Wie heißt das?
Povidl.
Povidl.
Genau.
Okay, merke ich mir. Und wenn du jetzt wieder nach Hause fährst und dir einen Topf Povidl holst, was sind deine Pläne nach dem FSJ beim ESC?
Ich werde mich, denke ich, auf jeden Fall engagieren zu Hause. Mhm. Ich werde auch, kann mir auch vorstellen, eben European zu werden oder so. Ja, aber ich weiß noch nicht genau. Ich lasse mich mal überraschen, was kommt und werde dann alle Möglichkeiten annehmen, die sich mir bieten. Und wenn das jetzt für euch alle, die ihr dazu hört, auch eine Möglichkeit wäre oder ihr euch da interessiert und wir auch was Interessantes und Lustiges erzählt haben, dann kann ich euch das nur ganz, ganz dolle ans Herz legen, euch da mal zu informieren. Es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten im ESC und die man als europäische Freiwillige machen kann.
Und auch unendliche Möglichkeiten, an den ESC zu kommen.
Genau, also da sich einfach mal informieren, einfach mal googeln oder auf Facebook schauen oder so. Und wir sitzen hier, trotz auch Corona, haben eine manchmal zwar schwierige, aber unglaublich schöne Zeit und so viele Erfahrungen, dass es alles auch in der Zeit, die wir jetzt hier haben, nicht in Worte zu fassen ist. Mhm. Und ich hoffe, euch hat das auch gefallen hier mit uns und wir konnten da ja einfach auch ein bisschen Eindruck schinden und Menschen da draußen erreichen damit.